Stell dir vor, du wohnst in einem völlig sauberen, immer aufgeräumten Musterhaus. Und für einige von uns ist das, was ich gerade gesagt habe, schier unmachbar. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, seitdem ich Kinder habe. Aber in deinem tadellosen, makellosen, völlig aufgeräumten, sauberen Haus lädst du jede Woche denselben Freund zum Abendessen bei dir ein. Das Problem ist nur, dass dieser Freund frisch von der Arbeit kommt. Er arbeitet im Abwasserkanal. Und wie soll ich es sagen? Er bringt etwas von seiner Arbeit mit sich zu dir nach Hause. Und jede Woche ist es the same procedure. Wenn er geht, lässt er Tröpfchen, Schmutzflecken hinter sich und einem Geruch, der schier unbeschreiblich ist. Dein Haus ist nach seinem Besuch nicht mehr bewohnbar. Was macht man? Man hat eigentlich nur zwei Optionen, nicht wahr? Mach alles zu, Tür zu, mach alles zu oder mach alles rein. Vor dieser Option steht Gott eigentlich in 3. Mose 16, Nadab und Abihu haben, Anfang Kapitel 10, sein Haus, sein Zelt verunreinigt. Es stinkt nach Sünde und Tod. Es ist entweiht worden. Was macht Gott? Zumachen? Das wäre das, was Israel eigentlich verdient hätte. Oder reinmachen. Und weil Gott so unfassbar, unendlich gnädig ist, was wir heute Abend sehen werden, ist, dass Gott sein Haus und sein Volk durch seinen Christus reinigt. Schaut mal mit das Ende des Kapitels an, Vers 32. Diese Sühnung soll geschehen sein durch einen Priester, den man gesalbt hat. Und das wissen wir von unserem Hebräischunterricht gestern Abend. Wir reden hier von einem Messias, von einem Christus. Mose lehrt seine Leser, also seine erste Leser, die das Buch 3. Mose zuerst mal in die Hände oder in die Ohren bekommen haben, dass Reinheit nichts ist, was wir für uns selbst machen. Die Antwort auf unsere Unreinheit ist kein mach dich mal sauber, do-it-yourself-Projekt. Reinheit ist etwas, was Gott für uns tut. Reinheit ist etwas, was Gott für uns durch seinen Christus bewirkt. Aber wie dieses Kapitel uns zeigen wird, es geht nicht nur darum, dass Gott uns reinigt, sondern auch diese Welt. So, dass wir eingeladen werden, eine Welt vorzustellen, der unbefleckt ist vom Tod. Eine Welt, wo nirgends der Schatten des Todes zu sehen ist. Wo kein Schatten des Todes zu sehen ist. In einer Welt, die niemals alt wird, niemals kaputt geht. Und uns denn vorzustellen, dass wir dort ein Leben bekommen haben können, was pures Leben ist. Ein Leben, wo wir innerlich rein sind. Ein Leben, das kein Ende hat. Ein Leben mit einem reinen Herz, einem reinen Geist und reinen Herzenswünschen. Und in diese Realität nimmt Gott uns durch seinen Christus. Das führt uns zu unserer ersten Schlagzeile. Wir sind schon da. Geht zurück. Well done. Christus reinigt Gottes Haus, Verse 11 bis 20. Was folgt, ist kein schnelles Saubermachen und Abwischen 5 Minuten, bevor die Schwiegereltern ankommen zum ersten Besuch. Es ist hier eine komplette Reinigung. Jetzt haben wir es. So, Vers 4. Aaron soll zuerst sich mal duschen und dann ein heiliges leinene Gewand anlegen. das ist nicht seine normale priesterliche Bekleidung. Das sind eigentlich so heilige, aber immer noch ganz normale Kleidung. Und dann geht er los zum Bauernhof und da holt er einige Tiere ab. Vers 5. Er braucht 2 Ziegenböcke, einen Stier und einen Widder. Vers 6, als Aaron dann wieder beim Zelt der Begegnung ist, tötet er das Stier als Sündopfer für ihn und für seine Familie. Er nimmt dann einen Eimer voller Kohle, er wirft Räucherwerk darauf und er nimmt das dann in das Zelt hinein, zusammen mit einem Eimer Stierblut. Vers 14, lest Vers 14 mit mir. Er soll dann etwas vom Blut des Stieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Gnadenthron sprengen. Vor den Gnadenthron aber soll er 7-mal mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Der Gnadenthron oder Deckplatte in anderer Übersetzung liegt auf der Bundeslade, da wo die 10 Gebote drin sind. Darauf stehen 2 große Engel mit ausgestrecktem Flügel. Und dort, da drüber, wohnt Gott auf Erden. Und deswegen braucht Aaron eben den Eimer mit dem Räucherwerk. Die Rauchwolke soll dafür sorgen, dass Aaron Gott nicht sieht und dann stirbt. Und so mitten in dieser Rauchwolke, wo er kaum etwas sehen kann, nimmt Aaron Blut von dem Eimer und wirft es auf der Deckplatte 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal. Danach, Vers 15, geht Aaron wieder nach draußen. Er tötet jetzt den Ziegenbock des Sündopfers für das Volk. Er nimmt wieder Blut mit in das Zelt und wirft auch dieses Blut überall auf der Deckplatte. 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal. Aaron reinigt Gottes Haus von innen nach außen. Er reinigt das Heilige am Ende von Vers 16. Und dann den Rest vom Zelt der Begegnung. Und dann Verse 18 bis 19, den Vorhof und den Altar dort. Er geht von innen nach außen und überall, wo er geht, 7-mal Blut. Nach dieser Reinigung bleibt sinnbildlich kein Platz mehr im Zelt für Sünder und Tod. Und Mose betont das in Vers 14. Er erzählt uns da im Vers 14, oder er hat es zumindest in der Bibelübersetzung, mit der ich es vorbereitet. Wieso finde ich das nicht? Das ist das Problem, wenn man in der Elbefelder Übersetzung vorbereitet hat und jetzt schnell zu Luther gewechselt ist. In einem Vers, den ich gerade nicht finden kann, aber später finden wird, steht es, dass Aaron den Gnadenthron nach Osten besprengen soll, sodass Aaron dafür dann auf der westlichen Seite dieses Gnadenthrons stehen muss, um es dann nach Osten zu besprengen. Aaron reinigt Sünde und Tod aus Gottes Gegenwart von Westen nach Osten. Und diese Richtung ist wichtig. Die erste Reise von Westen nach Osten in der Bibel kommt in 1. Mose 3, als Gott Adam und Eva wegen ihrer Sünde aus dem Garten vertrieben hat. Und jetzt wird die Sünde nach Osten vertrieben, aber Aaron bleibt. Er wird nicht mitverbannt. Die Sünde geht, aber er bleibt. Es ist eine komplette Reinigung. Gottes Haus von Sünde gereinigt und vom Gericht gesühnt. Vers 16 ist da vielleicht überraschend. wieso muss das Heiligtum entsühnt werden? Wieso muss ein Zelt gesühnt werden? Jeder, der mal Zelten war, weiß, dass Zelten doof sind, aber sie können nicht sündigen. Diejenigen, die sie errichten müssen, können manchmal sündigen, aber Zelte an und für sich können nicht sündigen. Wieso, Vers 16, muss das Zelt gesühnt werden? Die Antwort kommt im selben Vers. So soll das Heiligtum entsühnt werden wegen der Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. So soll er tun, der Stiftshütte, die bei ihnen ist, inmitten ihrer Unreinheit. Dieser Kumpel, den du einlädst zum Abendessen jede Woche, was, wenn er nicht bloß im Abwasserkanal arbeitet, sondern in einem Atommülllager und etwas von seiner Arbeit mit zu dir bringt? Bald ist dein Haus nicht bloß schmutzig, sondern es ist eigentlich ein verdammtes Haus, ein verurteiltes Haus. Es muss niedergerissen werden. Niemand kann da sein. Und so ist es etwa hier. So kontaminiert, dass das Zelt abgerissen werden müsste, wenn es nicht gesühnt wäre. Aber Vers 16 sagt, dass es klappt. Es wird entsühnt. Und dass diese Sühnung funktioniert, soll uns eigentlich überraschen. In 1. Mose lädt Gott sehr klar, dass Menschen nicht wie Tiere sind. Gott hat Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, nicht Tiere. Gott sucht nach einem Ebenbild oder eine Hilfe für Adam unter den Tieren und Gott findet keine. 1. Mose 2, Vers 20. Wenn kein Tier als Hilfe für Adam geeignet ist, dann ist sicherlich auch kein Tier dafür geeignet, um die Sünde und Schuld von Adams Kinder zu nehmen. Das Blut von Ziegen und Stieren kann nicht von Sünden retten. Wenn diese Sühnung hier funktioniert, wenn es erfolgreich und wirksam ist, so dass Gottes Haus von den Sünden seines Volkes gereinigt wird, kann das nur sein, weil die wirksame Kraft nicht von dem Tod eines Tieres kommt, sondern von einem anderen Tod, der noch kommen würde, der Tod eines Menschen. Ohne uns es direkt zu sagen, zeigt Mose uns also, dass diese komplette Reinigung auf eine kommende Reinigung hinweist. Die kommende Reinigung. Die Stiftshütte hat drei Bereiche. Es gibt den Vorhof rundherum. Dann gibt es das Zelt und dann im Zelt gibt es das Heilige oder in manchen Übersetzungen das Allerheilige. So Vorhof, Zelt und im innersten Bereich des Zeltes das Heilige oder Allerheilige. Und diesen Grundriss ist den ersten Leser von 3. Mose bestimmt bekannt vorgekommen. Denn das kannten sie schon auch vom Anfang der Bibel, auch von 1. Mose 2. Da gibt es drei Bereiche, nicht wahr? Es gibt die Welt, den Ort Eden und dann in Eden gibt es einen Garten, wo Adam und Eva mit Gott wohnen. Gottes Haus in Levitikus soll ein Edenhaus darstellen. Wenn Aaron das Haus reinigt, sieht es aus, als ob er zurück nach Eden geht, nach dem Garten und alles wieder rein macht. Als ob Aaron alles desinfiziert von Sünde und Tod, sodass das paradiesische Leben neu beginnen kann. Nun, in 2. Mose hat Gott dieses Zelt recht ausführlich beschrieben und Mose wiederholt die Beschreibung hier nicht, weil er davon ausgeht, dass wir 2. Mose noch im Kopf haben. Was natürlich stimmt. Lasst mich bitte dann euch noch ein paar Details erinnern, die ihr sicherlich schon von 2. Mose auswendig gelernt habt irgendwann. Laut 2. Mose steht in dem Vorhof eine große Badewanne. Eine Art große Badewanne. Später in 1. Könige 7 wird es ein Meer genannt. Daneben, neben dieser großen Badewanne, steht ein riesengroßes Altar aus Erde gebaut. Wenn man zwischen Meer und Erde dann ins Zelt geht, was sieht man dort? Überall große, heftige Vorhänge in den Farben des Nachthimmels. Purpur, Lilach, dunkle Farben, Scharlachrot. Und von der Decke hangen überall 70 Lichter. Und das Wort für diese Lichter ist dasselbe Wort für die Sterne in 1. Mose 1. Aaron geht also zwischen Erde und Meer und dann fast sinnbildlich in den Himmel empor. Durch die Sterne, bis er zu dem Vorhang kommt, was das innere Bereich des Zeltes abtrennt, das Allerheiligste, das Heilige. Und darauf, auf diesem Vorhang, stehen zwei große Cherubimen, zwei große Engel mit flammenden Schwertern. Und Aaron geht dadurch und steigt noch höher in den Thronsaal Gottes, in den Himmel der Himmel. So dass, wenn Aaron dabei ist, das Blut überall hinzuschmeißen und Gottes Haus zu reinigen, es sieht aus für die Zuschauer damals, die diese Beschreibungen kannten, als ob Aaron gerade dabei ist, die gesamte Schöpfung zu reinigen. Nicht nur die ganze Welt, sondern das ganze Universum. Erde, Himmel, die höchsten Himmel. Und was Aaron sinnbildlich macht, hat Jesus Christus vollbracht. Hör mal Hebräer 9, Verse 23 bis 24 zu. Hebräer 9, 23 bis 24. So, also müssten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Also die hier in 3. Mose. Die müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit den Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Die himmlischen Dinge selbst hat er gereinigt. Am Kreuz beginnt und vollbringt Jesus die Gesamtreinigung des Kosmoses von den höchsten Himmel bis zu uns hier auf Erde. Und jetzt ist Jesus dabei, diese Reinigung überall auf der Welt anzuwenden, so dass Menschen überall auf der Welt zu ihm in Glauben kommen und von ihm gereinigt werden und vorbereitet werden für ein Leben in einem neuen Eden, in einem Himmel auf Erde. Sogar Menschen aus etlichen Nationen in dem Dachgeschoss eines Hauses mitten im Nirgendwo, in Bayern. Als ich klein war, hatten wir noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause in der Küche. Wenn du nicht weißt, was ein Schwarz-Weiß-Fernseher ist, frag niemand, der heute Abend bei der Musikgruppe spielt. Die haben bestimmt keine Ahnung. Sie sind alle viel zu jung. Frag Matthias. Den anderen meinte ich natürlich. Wir hatten ja diesen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ich erinnere mich noch, dass als wir dann irgendwann einen Fernseher mit Farbe bekommen haben, alles war neu, nicht wahr? Alles war frisch, es hat Farbe bekommen. Eine völlig neue Welt. Du und ich, wir haben unser ganzes Leben lang nur Dinge gesehen in den Schwarz- und Weißtönen des Todes. Alles, was du je gesehen hast und je sehen wirst, bis Jesus zurückkommt oder bis wir sterben, alles ist bedeckt von dem Staub des Todes. Dieser Staub des Todes, diese Verseuchung der Sünde und des Todes ist so allgegenwärtig, dass wir uns so schwer damit tun, uns vorzustellen, wie könnte etwas denn aussehen, was nicht schwarz-weiß wäre. Und manchmal meinen wir, es sieht so aus, als ob Sünde und Tod die ganze Welt auffressen. Und doch was Aaron sinnbildlich hier macht in Kapitel 16, weist uns darauf hin, dass wir eines Tages diese Welt in vollen Farben sehen werden. Wo der Herr Jesus Christus alles von dem Staub des Todes befreit und reinigt. Und alles wird funkeln. Wir werden sehen, wie Jesus Sünde von der Angesicht des Kosmos tilgt und ins Nie-Wiedersehen treibt. Und wie er den Tod verbannt, sodass es keinen Tod mehr geben wird. Auf dem Land oder in der Stadt, in Krankenhäusern oder zu Hause. Es wird kein Absterben mehr vom Verstand und von körperlichen Fähigkeiten geben. Kein Absterben mehr von Beziehungen und von Träumen. Keine Gräben und kein Abschied nehmen. Und du wirst alles gereinigt sehen. Alles gereinigt. Alles eine makellose Widerspiegelung der Herrlichkeit unseres Gottes. Und dabei werden wir eine Freude empfinden, die wir uns noch nicht vorstellen können. Und wenn du Jesus kennst, wirst du dabei sein. Weil Gott sein Haus reinigen wird. Und dann wunderbar, so wunderbar es ist, wird Gott in diese Welt nehmen und es uns geben. Und sagen, mein Zuhause ist jetzt euer Zuhause. Gottes Christus reinigt Gottes Haus. Und dann in den Versen 21 bis 34, Christus reinigt Gottes Volk. Offensichtlich habe ich gar nicht aufgepasst bei der Vorbereitung der Folien. Es tut mir leid, das ignorieren wir einfach. Zweite Schlagzeile, Christus reinigt Gottes Volk, Verse 21 bis 34. Vorhin hat in Vers 6 hat Aaron einen Haufen Tiere abgeholt, darunter zwei Ziegenböcke. Ein Ziegenbock ist schon tot und jetzt hat der zweite seinen großen Austritt. Schau Vers 21 mit mir ein. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetaten der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Und das Wort, was wir hier merken sollen, ist das Wort alle, das zweimal vorkommt. Wenn du als Israelite im Alten Testament bis jetzt aus Versehen versündigt hast oder in eine kleinere Sünde gefallen bist, dann gibt es Opfer für dich. Kapitel 4 bis 5. Und diese Opfer können deine Sünde sühnen. Doch wenn du etwas richtig vermasselt hast, wenn du es richtig, richtig falsch gemacht hast, bringt Sorry sagen nichts. Bis jetzt im Buch 3. Mose gibt es keine Opfer, was für große und willentliche und beabsichtigte Sünden sühnt. Für die Art von Sünden sühnt, die wir immer noch begehen als Christen. Und so bis jetzt klebt deine Sünde an dir. Und du hast noch nicht von irgendetwas gehört, was dich davon befreit und dich davon reinigt. Und doch dann kommt dieser Tag, wo wo dieser gesalbte Priester, dieser Christus, alle Sünden, alle Vergehen, alle Missetaten, alle Übertretungen von dir nimmt und auf dieses Tier legt. Alle. Alle, die du nicht vergessen kannst. Alle, die du nicht selbst wieder gut machen kannst. Alle, die du siehst und alle, die du nicht einmal siehst. Und was geschieht denn mit deiner Sünde? Vers 22. Der Bock nimmt all ihre Missetat auf sich und trägt es in die Wildnis und man lasse ihn in der Wüste. Die Wüste ist ja der Ort vom Tod und Fluch und Chaos und Entschöpfung. Es ist wortwörtlich ein abgeschnittenes Land und das, der Begriff abgeschnitten im Alten Testament steht immer für Gottes Zorn. Denk an Jesaja 53 und der Knecht des Herrn, abgeschnitten vom Land des Lebenden, als er Gottes Zorn trägt. Und dieser Ziegenbock mit deinen und meinen Sünden darauf, der geht weg unter Gottes Zorn. Abgeschnitten. Und er kommt nicht zurück. Und du siehst dann, du siehst mit singendem Herzen, wie er weggeführt wird. Und auf dieses Tier, was langsam aber sicher weggeführt wird, geht weg deine Sünde und deine Schuld und deine Scham, so dass du es nicht mehr auf dich selbst trägst. Fortgetragen, abgeschnitten, von Angesicht der Erde getilgt. Gott hat deine Sünde verbannt, aber dich bei ihm behalten. Und dann kommt Aaron zurück zum Zelt, er wäscht sich, er zieht seine priesterliche Klamotten an, er bringt ein Brandopfer als Sühnung für sich und für das Volk. Und das Brandopfer ist, wie wir am ersten Abend gesehen haben. Es wird geschlachtet, auf einem Feuer vor dem Herrn verbrannt und es steht sinnbildlich dafür da, wie der Anbeter durch seinen Stellvertreter stirbt und dann aufersteht und emporsteigt in den Flammen des Rauches, in die Gegenwart seines Herrn, neu gewidmet zu dem Herrn in seinem Dienst. So dass die alles vermasselt haben und sich selbst nicht reinigen konnten, die werden von dem Christus gereinigt und zurück in Gottes Dienst gebracht. Danach wird aufgeräumt. Das übrig gebliebene von den Opfern verbrennt man außerhalb vom Lager. Der Typ, der den Ziegenbock weggeführt hat, der Typ, der das übrig gebliebene verbrannt hat, die müssen duschen, so wie Aaron auch, dann kehren die alle zurück ins Lager. Und stell dir vor, wie du da sitzt am Rand des Lagers und wartest auf sie und ihre Rückkehr. Den ganzen Tag lang hast du nichts getan, außer warten. Wenn du versuchst, irgendetwas selbst in die Hand zu nehmen, machst du es nur noch schlimmer. Du musst einfach warten. Du musst warten und vertrauen, dass dein Christus alles für dich vollbracht hat, getan hat. Und indem du noch wartest, vielleicht fühlst du dich noch dreckig, vielleicht klagt dein Gewissen dich noch an, vielleicht schauen dich deine Nachbarn immer noch schief an, weil du willst deine Sünde vergessen, aber die haben sie nicht vergessen. Woher weißt du, dass du rein bist? Am Ende, wenn alles getan ist, kommt kein großes Schild im Himmel mit alles okay, Jungs, alles okay, vollbracht, wir sind top. Und doch kehrt denn dein Christus zurück von der Gegenwart Gottes. Und er bringt dir ein Wort von dem Herrn. Vers 30. Denn an diesem Tag geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Und jetzt kannst du Ruhe haben. Jetzt hast du Seelenfrieden. Du vertraust dem Wort des Herrn, was sein Christus dir gebracht hat. Und dieses Wort ist mächtiger als alle Stimmen, die dich anklagen und verurteilen. Dieses Wort ist mächtiger als alle Ängste des Todes und alles Ungewisse der Zukunft. Dieses Wort ist mächtiger als deine eigenen Worte über dich selbst. Mein Christus hat mich gereinigt. Und Gott sagt, dass er es für mich getan hat. Gott sagt mir, dass ich bin rein und ich bin sein. Und Gott heißt mich willkommen in seiner Gegenwart. Mose zeigt uns so viel hier, ohne uns jedes Detail explizit zu erwähnen, wie wir schon gesehen haben. Er geht davon aus, dass wir das, was er erklärt hat in 2. Mose, mit uns bringen zu 3. Mose. Aber stell dir vor, du hast Aaron bei der Arbeit zugeschaut. Was hast du gesehen? Ein gesalbter Priester, ein Christus, reinigt Gott durch den Tod eines reinigt Gottes Volk durch den Tod eines unschuldigen Stellvertreters. Dieser Stellvertreter trägt deine Sünde von der Angesicht der Erde weg. Und dann siehst du, wie dieser Christus dich und das ganze Volk Gottes auf seinem Herzen zurück nach Hause trägt. Denn wenn dieses Zelt der Begegnung etwas von Eden abbilden soll, dann sagt es uns, dass unser Christus uns nach Hause bringt. Zurück zu dem Haus, wo wir einst gewohnt haben. Das Haus, was wir durch unsere Sünde verloren haben und nach dem wir uns sehnen. Und er bringt uns zurück. Wie sehr muss Gott dich lieben, dass er seinen Christus für dich gesandt hat, um dich zu reinigen, um dich nach Hause zu bringen, um dich zum Leben mit ihm zu bringen. Wie sehr muss er uns lieben, dass er das alles nicht bloß in Abbilden damals, sondern in dem vollkommenen Sohn, den Herrn Jesus, für uns vollbracht hat. Dass er dich und mich nach Hause nimmt, gereinigt und angenommen. Jesus Christus hat Gottes Haus und Gottes Volk gereinigt. Und Mose schließt diesen großen Tag ab mit ein paar Versen am Ende, da eigentlich so Vers 29 bis 34. Man könnte eigentlich meinen, nachdem er uns so viel gezeigt hat, was könnte Mose uns noch mehr sagen? Und Mose will uns nur sagen, das hier, das ist für dich. Schau die Versen 29 bis 34 an und siehst du die Wörter da, ihr und euch und ihr und euch. Das ist alles persönlich. Das ist für dich und für mich, sagt Mose Gottes Volk. So Vers 29, ihr sollt fasten. Mit anderen Worten, Gottes Volk hier ist nicht bloß Zuschauer, die sind Teilnehmer an dem Ganzen, aber nicht Teilnehmer, indem sie irgendwie mitmachen. Sie sind Teilnehmer, indem sie von ihrem Werk abhalten und zuschauen, wie jemand andere ihr Werk für sie vollbringt. Wie ihr Christus das für sie tut, was wir uns selbst nicht vollbringen können. Und Mose sagt, er tut es für euch, er tut es für uns, er tut es für dich, er tut es für mich, er tut es für alle, die diesen Herrn kennen und lieben und vertrauen. Laut Vers 29, es ist nicht bloß für den Israeliten, es ist sogar für das Fremdling unter euch. Diese Reinigung ist für alle, die hören und glauben. Es ist für dich, wenn du Jesus Christus kennst als deinen Herrn und Retter. Es ist für dich und es ist für immer. Vers 34. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt wegen alle ihre Sünden, alle seine Sünden. Eine ewige Ordnung. Stell dir vor, du triffst jemanden nach diesem großen Tag. Wieso siehst du denn so glücklich aus heute? Ach, gestern hat mein Christus mich gereinigt. Wow, das hört sich gut an. Und für wie lange bleibst du rein? Und das Grinsen verschwindet. Wow, bis ich das nächste Mal etwas richtig Blödes tue. Es ist eine ewige Ordnung, weil es ständig wiederholt werden muss. Weil es nur ein Abbild ist von der Realität. Es ist wunderbar an dem Tag, aber wie lange bis? Und doch am Kreuz hat der Herr Jesus, indem er das vollkommene Opfer gebracht hat, worauf dieses Kapitel hinweist, hat er etwas Ewiges vollbracht. Nicht ewig, weil es immer wiederholt werden muss, sondern ewig, weil es ewig gilt. Wenn du Jesus vertraust, bist du heute Abend vollkommen rein. Morgen, wenn du aufwachst, vollkommen rein. Mitten in nächste Woche irgendwo, vollkommen rein. Und Wunder alle Wunder, das nächste Mal, wo du es richtig vermasselst, vollkommen rein. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast als den gesalbten Priester, den wir brauchen, den Christus. Und dass er am Kreuz die Reinigung dieser Welt und die Reinigung deines Volkes vollbracht hat. Und dass wir wissen dürfen heute Abend, dass wir auf dem Weg nach Hause sind. Dass wir auf dem Weg zu dem Himmel auf Erde sind. Und dass das, was dein Sohn für uns getan hat, für uns gemeint ist. Für mich. Für uns, die wir hier sitzen und ihm kennen und vertrauen. Und danke, 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 dass es für immer gilt. Danke, dass wir nie an dem Tag aufwachen werden, wo wir nicht mehr in deinen Augen rein sind. Wir preisen dich für das vollbrachte Werk am Kreuz. In Jesu Namen. Amen.